Wir feiern bereits den dritten Advent, die dritte Kerze, die brennt. Wir kommen immer näher zum Zeitpunkt, wo wir dann effektiv die Geburt feiern. Und darum so aufbauend auf dem vom ersten Advent, wo wir etwas von Jesaja angesehen haben, möchte ich mit euch auch diese vorweihnachtlichen Texte ansehen von Matthäus 1 und Lukas 1. Wir kennen ja häufig dann die Texte von Lukas 2, aber die Weihnachtsgeschichte beginnt ja an sich bereits in Matthäus 1. Dort heißt es in Vers 18, die Geburt Jesu Christi geschah aber so, als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich's, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Ja, wieso ist jetzt das dermaßen wichtig? Dass man das sagen muss, also es war dann im Fall so. Ja, also wichtig war doch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Oder dass er auferstanden ist. Aber warum ist das so wichtig? Und jetzt sehen wir in diesem Vers dreimal dieselbe Aussage, einfach immer ein bisschen anders dargestellt. Das ist etwas absolut Fundamentales und wir werden das heute Morgen noch einige Male hören, denn das streichen die Evangelisten so richtig fest raus. Das eine ist, Maria war vertraut. Also sie war erst verlobt, die waren noch nicht verheiratet. Oder auf gut Deutsch gesagt, die hatte noch keinen Sex. Das war das Entscheidende. Oder wenn Josef der Vater von Maria gewesen wäre, oder der Vater, nein, der Ehemann, und Jesus, meine ich, der Vater von Josef gewesen wäre, ja, dann wäre Jesus wie alle anderen Menschen unter der Erbsünde. Dann hätte Jesus die Schuld der Menschheit nicht tragen können. Und darum ist es absolut zentral, ja, das hat Einfluss bis heute auf unser persönliches Heil, dass Maria verlobt war und klar kann man nicht davon ausgehen, dass alle deswegen einfach noch keinen Geschlechtsverkehr hatten, es waren auch damals Menschen, aber an sich, das war die Regel. Also als Verlobte war man noch nicht zusammen. Und das wird jetzt noch unterstrichen, weil es heißt, ehe sie zusammenkamen. Und das Zusammenkamen bedeutet jetzt ja nicht, ja, die hatten da einfach mal einen Kaffee getrunken. Nein, das ist gar nicht das Thema, sondern da geht es um Sexualität. Also Matthäus streicht das raus. Die waren noch nicht zusammen. Und dann das dritte Mal, sie war schwanger vom Heiligen Geist. Ja, das ist eben das Zentrale. Maria war nicht schwanger von Josef, sonst hätte der ganze Heilsplan nicht stattgefunden. Und darum wird es in diesem Vers dreimal rausgestrichen und es kommt dann gleich noch einmal. Vers 19, Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Ja, also wenn jetzt da die Maria dann gekommen ist, Josef, ich bin dann im Fall schwanger, vom Heiligen Geist, ja, das konnte man sich ja gar nicht vorstellen. Denn der Heilige Geist war im alten Bund noch kaum offenbart. Es gab einfach der allmächtige Gott. Aber dass da noch ein Heiliger Geist ist und dieser Gott dann noch einen Sohn hat, also das steht ja so nicht so direkt im Alten Testament. Durch das Neue Testament haben wir ein bisschen Licht auf diese Zusammensetzung, aber das war im Alten Testament nicht da. Also wenn Maria kommt und sagt, der Heilige Geist ist über mich gekommen, ja sorry, also was sollte der Josef sich darunter vorstellen? Ja, und jetzt kam er in einen Clinch, denn der war ja fromm, der war ja rechtschaffen, der lebte ja so, wie das eigentlich ein Jude eben tun sollte und jetzt wollte er sie nicht in Verlegenheit bringen. Oder wenn er jetzt gesagt hätte, da meine Verlobte, die ist da mit einem anderen da unterwegs gewesen, oder? Nein, das hat er nicht gemacht, er versuchte irgendwie da das ihm zugedeckt lassen. Es steht jetzt nicht, was er gemacht hätte, wenn es da nicht anders gekommen wäre, aber vielleicht hätte er dann sonst einfach gesagt, ja gut, unsere Verlobung hat sich doch auseinanderentwickelt, wir heiraten nicht, obwohl die Verlobung ja schon mehr eine Einheit war, als das jetzt heute ist. Wir wissen nicht, was seine Ausrede dann gewesen wäre. Vers 20, jetzt hat er aber noch ein zweites Problem. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, Fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Also jetzt muss der Gott da Nachhilfeunterricht erteilen. Du, es ist im Fall wirklich so, was die Maria da gehört hatte, wir lesen es dann in Lukas 1, das ist tatsächlich so. Und jetzt kommt da zum Vorschein, was da eben noch sein zweites Problem war, der hatte Angst. Wenn der Engel sagt, fürchte dich nicht, das war auch für ihn peinlich, oder? Wie denken jetzt die Leute über ihn? Jetzt hat er da eine Frau, ja, der hat offenbar seine Verlobte nicht im Griff. Und die ist da wohl mit dem Josef unterwegs gewesen im Bett. Was für ein Bild wirft das jetzt auf ihn? Also, wie kommt jetzt die Zukunft? Kann man mir überhaupt noch vertrauen? Jetzt war ich doch so vorbildlich fromm und jetzt plötzlich wird einem etwas nachgesagt, ich kann da gar nichts dafür. Also, das war auch diesbezüglich für den Josef jetzt echt nicht einfach. Aber jetzt kommt die Bestätigung. Und jetzt sagt der Engel aber noch etwas zusätzlich, Vers 21, und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Er soll den Namen Jesus geben. Also wer gibt den Namen? Der Vater soll den Namen geben. Und jetzt wird noch erklärt, warum gerade Jesus? Jesus heißt Retter. Und weil Jesus die Welt befreien wird von den Sünden, deswegen sollen sie ihm Jesus sagen. Jetzt, was da steht, das ist alles schwierig nachvollziehbar. Oder für uns ist das so klar, und wir kennen die Geschichten schon von Kindesbeinen an, aber für einen Juden, der würde jetzt sagen, das ist alles Quatsch. Also so funktioniert das nicht. Wenn der Messias kommt, dann kommt er übernatürlich und mit großer Macht, sicher nicht so. Und jetzt kommentiert ab Vers 22 der Matthäus. Matthäus sagt, das aber ist alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Und jetzt kommt ein Zitat aus Jesaja 7, Vers 14, wo es heißt, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein, und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt, übersetzt Gott mit uns. Also Matthäus kommentiert das und sagt jetzt den Juden, schaut mal, das ist zwar alles ein bisschen komisch da mit dem Heiligen Geist und gezeugt sein und so weiter, aber im Fall, das steht ja schon in euren Schriften. Schaut doch da mal bei Jesaja nach, dort steht das doch. Also dass die Juden dem folgen können, was Gott da Neues tut, obwohl doch das, was geschieht, eigentlich ganz abartig ist. Das geht doch nicht. Und jetzt heißt es da, die Prophezeiung, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden. Ist doch spannend, wenn wir da in den alttestamentlichen Text zurückgehen, dann steht dort nämlich der Begriff Alma. Alma ist eigentlich eine junge Frau. Also man könnte an sich übersetzen, siehe, eine junge Frau wird schwanger, aber mein das hätte ja gar keinen Einfluss gehabt, das wäre gar nichts Besonderes gewesen. Jetzt ist aber interessant, dass in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, in der sogenannten Septuaginta, die ist etwa 250 vor Christus entstanden, dort ist der Begriff, der hebräische Begriff Alma, mit Parthenos übersetzt worden. Und der griechische Begriff Parthenos, das ist eindeutig eine Jungfrau. Also rein vom hebräischen Text könnte man auch anders übersetzen, aber man sieht so, wie die Masoreten damals, oder nicht die Masoreten, die Übersetzer damals von der Septuaginta, die hatten den Text schon so verstanden, dass es eben eine Jungfrau ist. Und wenn wir jetzt hier bei Matthäus 1 lesen, steht da auch wieder dieser Begriff Parthenos. Also es ist ganz eindeutig, die Prophezeiung bezieht sich auf Jungfrau, nicht einfach auf eine junge Frau. Also falls man das irgendwo mal hört. Also, das Besondere ist, dass eine Jungfrau schwanger wird und jetzt werden sie ihm den Namen Immanuel geben. Ja, wenn man damals gelebt hätte und gefragt hätte, wie wird eines Tages der Messias heißen? Was hätten wir gesagt? Dann hätten wir gesagt, Jesaja hat gesagt, Immanuel. Also, der Messias wird Immanuel heißen. Und jetzt sehen wir da aber in diesem Text, dass Josef den Auftrag erhält, er soll Jesus heißen, damit erfüllt würde, er heißt Immanuel. Also da muss man sagen, ja, aber da stimmt ja etwas nicht. Doch, es stimmt. Weil Immanuel nicht im buchstäblichen Sinne verwendet wird, sondern Immanuel, das ist seine Funktion. Matthäus erklärt uns, das heißt Gott mit uns. Wenn aus dem Alten Testament steht, er wird Immanuel heißen, ist in diesem Fall das nicht im buchstäblichen Sinne zu nehmen, sondern im übertragenen Sinne. Und damit haben wir eine ganz interessante Aussage da, wenn wir alttestamentliche Prophezeiungen haben, geht es immer darum herauszufinden, ist jetzt das im buchstäblichen Sinne zu nehmen oder im übertragenen Sinne. Und wichtig ist das eben, weil die Juden damals, die hatten die ganze Bibel, also das ganze Alte Testament damals im buchstäblichen Sinne gelesen. Also wenn es heißt, es kommt da ein Friedensreich, dann hatten die das äußerlich politisch verstanden. Und die hätten da jetzt eben auch gesagt, ja, dann heißt er Immanuel. Na, bei gewissen Prophezeiungen, wenn uns das Neue Testament das uns anders erklärt, na, dann ist es in dem Fall eben im übertragenen Sinne. Also Immanuel heißt Gott mit uns. Vers 24, als nun Josef vom Schlaf erwacht war, tat er, wie ihm der Engel befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Also die hatten dann gleich geheiratet. Als dann also Jesus geboren wurde, an der ersten Weihnachten effektiv, da war Maria dann bereits verheiratet. Also nicht, dass man noch denkt, ja, also bei der Geburt sei sie noch verlobt gewesen, nein, die hatten dann bereits geheiratet. Vers 25, und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar und gab ihm den Namen Jesus. Aha, jetzt steht schon zum fünften Mal, dass die also wirklich keinen Sex zusammen hatten. Oder wir merken, wie wichtig das ist für Matthäus, dass das herausgestrichen wird. Also da war wirklich nichts gelaufen. Jetzt gibt es da den Paralleltext in Lukas 1 und bei Lukas haben wir nochmals einige Informationen mehr. Lukas 1 beginnt zuerst einmal, wie Johannes der Täufer auf die Welt gekommen ist oder wie er vorausgesagt wurde zumindest. Johannes der Täufer, das ist der Vorläufer von Jesus. Und dann heißt es in Kapitel 1, Vers 26, im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die hieß Nazareth. Also im sechsten Monat gemeint ist das sechste Monat, als Elisabeth mit Johannes der Täufer schwanger war. Denn die waren da verwandt und jetzt sind also 6 Monate vergangen oder zumindest fast und jetzt kommt Maria zur Schwangerschaft. Jetzt wird da ein Engel wiederum gesandt. Jetzt dieser Engel wird mit Namen genannt, das ist Gabriel. In der Bibel haben wir 2 Engel mit Namen, also der Gabriel plus der Erzengel Michael. Im Gegensatz zur katholischen Kirche, dort hat man 7 Engel, die mit Namen, oder sogar 7 Erzengel, die mit Namen erwähnt sind. Und dieser Engel, der wird jetzt gesandt nach Galiläa in die Stadt Nazareth. Galiläa, das ist im Norden des damaligen Israels gewesen. Nazareth, das ist der Wohnort der Eltern von Jesus gewesen. Das ist also im Gebiet von Sebulon, ziemlich im Norden. Und jetzt kommt der Engel dorthin, Vers 27, zu einer Jungfrau, die vertraut war mit einem Mann mit Namen Josef vom Hause David und die Jungfrau hieß Maria. Ja, jetzt wiederum dieselben Aussagen. 2-mal steht, dass sie Jungfrau war. Oder wir merken, wie wichtig das war. Und sie war vertraut, sie war erst verlobt. Also 3-mal im selben Vers steht, da war dann wirklich noch nichts. Das war sehr, sehr wichtig. Jetzt war die verlobt mit Josef aus dem Hause David. Von welchem Stamm stammt Josef ab? Das sehen wir. Juda. David kommt von Juda. Und Jesus ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Genau, also Josef, der kommt aus Juda und der war verlobt mit Maria. Maria war aus dem Stamme Levi. Ja. Oder Maria war ja verwandt mit Elisabeth. Und Elisabeth heißt es da im Kapitel, also im selben Kapitel vorher, dass sie eine Tochter Aarons war. Und ihr Mann, der Priester Zacharias, ja, Priester sind sowieso Leviten, also die waren Leviten. Und jetzt haben wir etwas Spannendes. die Nachkomme königlicherseits ist die Linie über Juda. Oder? Das läuft von David dann zu Christus. Also das ist die königliche Linie und auf der anderen Seite die Linie über Levi, so wie es vom alten Bund her gegeben ist. Bei Jesus kommt eben gerade beides zusammen. Ah, das ist spannend. Also Josef und Maria, Juda und Levi, die kommen da zusammen. Das erfüllt sich ganz toll. Vers 28, und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Also natürlich, wir wären auch erschrocken, wenn da plötzlich ein Engel beginnt zu sprechen. Das ist sicher der eine Teil dieser Furcht, die da jetzt gewesen ist. Aber noch ein zweites, die Maria wird angesprochen als Begnadete und dann sagt der Engel, du hast Gnade gefunden. Das geht ja gar nicht. Oder im alten Bund konnte man keine Heilsgewissheit haben. Da war immer die Hoffnung, dass Gott einem angenommen hat, dass man jetzt geopfert hat, dass das alles in Ordnung ist, aber man wusste das nie wirklich. Und jetzt kommt dieser Zuspruch, du hast Gnade vor Gott gefunden. Das geht gar nicht. Wie, warum soll ich jetzt Gnade vor Gott haben? Und jetzt kommt dieser Zuspruch, hey, wie ist das der Maria gegangen? Ganz, ganz gewaltig. Und jetzt spricht der Engel weiter, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Also jetzt wird die Geburt angekündigt, obwohl sie ja Jungfrau ist. Und sie soll ihm den Namen Jesus geben. Ja, bei Matthäus haben wir gelesen, der Josef soll den Namen Jesus geben. Ja, dann mal schauen, wer hat jetzt wirklich den Namen gegeben? Gott sagt es gleich beiden. Vers 32, der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Aha. Oder? David war der Vorgänger von Christus. Und dieser David, damals etwa 1000 vor Christus, der hatte eine Verheißung erhalten. Ich lese das aus dem 2. Samuel 7, es heißt dort im Vers 12, da spricht der Prophet Nathan zu David, wenn nun deine Zeit um ist, also dann, wenn du stirbst, und du dich zu deinen Vätern legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird, dem will ich sein Königtum bestätigen. Ja, der Nachfolger von David war Salomo. Jetzt wird da der Salomo hervorgehoben. David hatte verschiedene Frauen, aber jetzt heißt es eben durch Bathseba. Dort läuft dann die Linie durch, also der Salomo, der wird jetzt erwählt. Und dann geht es weiter, der soll meinem Namen ein Haus bauen. Denn David wollte ja selber eigentlich den Tempel bereits bauen. Und dann hat Gott gesagt, nein, du hast Kriege geführt. Also dein Nachkommen, der Salomo, soll dann also den Tempel bauen. Und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Also, ein Nachkomme von Salomo wird in Ewigkeit auf den Thron sitzen. Und dasselbe bekommt dann David in Vers 16 auch zu hören von Nathan. Aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein, in Ewigkeit vor dir, und dein Thron soll ewiglich bestehen. Na, wie geht das? Weil der Nachkomme von David Christus ist und Christus tatsächlich in Ewigkeit im Himmel auf den Thron sitzt, so erfüllt sich diese Verheißung. Und das hat jetzt der Engel aufgenommen. Also wenn der Engel der Maria sagt, er wird auf dem Thron seines Vaters David, oder wird ihm gegeben werden, und 33, er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben, dann ist das die Verheißung, die eben damals der David bereits erhalten hat. Oder wir merken, in Christus geht dann alles auf. Da wird das aufgenommen. Jetzt kommt der, der in Ewigkeit dann auf dem Thron sitzen wird. Und jetzt sagt da der Engel noch eins. Es ist nicht nur der König auf dem Thron in Ewigkeit, sondern dieser König wird ein Reich aufbauen. Und auch das Aufbauen des Reiches ist etwas, was im Alten Testament vorausgesagt wurde. Ich nehme da den Text aus Daniel 2. Daniel 2, das ist die Situation, als der König Nebukadnezar, das war der König der Babylonier, einen Traum hatte. Und jetzt wird der Daniel gerufen, er soll den Traum erklären. Und jetzt als erstes sagt mal Daniel, was der König da geträumt hat. Der hat das also von Gott offenbart bekommen. Es heißt in Daniel 2, 31, du König, schautest und siehe, ein sehr großes und hohes und helles glänzendes Bild stand vor dir, das war schrecklich anzusehen. Das Haupt des Bildes war von feinstem Gold. Das war das Königreich von Nebukadnezar selber, das sind die Babylonier. Seine Brust und seine Arme waren von Silber, das waren dann die Medo-Perser. Sein Bauch und seine Lenden waren von Bronze, das waren dann die Griechen. Und seine Schenkel waren von Eisen und seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Das waren dann die Römer. Also das sind die vier großen Weltreiche, die gewesen sind. Vorher waren noch die Ägypter und die Assyrer, aber jetzt ab Babylon sind es vier Reiche. Und jetzt fährt Daniel weiter. Du schautest, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Er traf das Bild an seinen Füßen und die von Eisen und Ton waren und zermalmte sie. Da wurde miteinander zermalmt Eisen, Ton, Bronze, Silber und Gold und wurde wie Spreu auf der Sommertenne und der Wind wehte sie weg, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg und füllte die ganze Welt. Jetzt werden also Königreiche aufgezählt und dann aber tut Gott etwas vom Himmel her. All diese irdischen Reiche werden zerstört und ein neues Reich wird aufgerichtet. Ja, was ist denn das für ein Reich? Ein Reich, das so klein ist wie ein Stein. Der Stein wird aber groß wie ein Berg, ja, umschließt dann die ganze Welt. Und dann interpretiert Daniel, wie das gemeint ist. Im Vers 44 heißt es, zur Zeit dieser Könige, also wenn dann die Römer da sind, wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewiglich bleiben. Ja, was ist das für ein Reich? Jetzt merken wir, das ist das Himmelreich. Das ist letztlich die Gemeinde, die auf Erden ist. Also nicht mehr politische, irdische Reiche, sondern die Gemeinde, die sich über die ganze Welt ausdehnt und das wird in Ewigkeit so sein. Ja, es wird sogar so sein, dass kein anderes Reich die Gemeinde zerstören wird, sondern die Gemeinde bleibt, bis dann Christus wiederkommt. Wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhände vom Berg herabkam, der Eisen, Bronze, Ton, Silber und Gold zermalmte, ein großer Gott hat dem König kundgetan, was dereinst geschehen wird. Das ist das, was jetzt da in Lukas auch mit hineinschwingt, dass da dieses Königreich kommt, das Daniel bereits vorausgesagt hat, und jetzt kommt es, durch den Messias. Jesus ist dann dieser König dieses neuen Reiches, dieses ewigen Reiches, dieses Reich, das aus Menschen der Gemeinde besteht. Wow, genial. Lukas 1, Vers 34, da sprach Maria zum Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Schon wieder dieselbe Aussage. Sie war wirklich nicht schwanger von Josef. Also das wird erneut unterstrichen. Kein Wunder, dass Maria das alles nicht einordnen konnte. 35, der Engel antwortete und sprach, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten oder wird über dich kommen. Also noch einmal, es ist der Heilige Geist und er macht das und darum funktioniert das Ganze. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, oder wenn Elisabeth aus dem Stamm Levi ist, dann ist demnach auch Maria aus dem Stamm Levi, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat. sie, von der man gesagt hat, dass sie unfruchtbar ist. Kommt uns das irgendwie bekannt vor, dass die Elisabeth unfruchtbar war und jetzt im Alter ist, wo eigentlich sowieso nichts mehr läuft, nachkommenmäßig, und sie wird trotzdem schwanger? Kennen wir diese Geschichte? Wir merken, das war doch auch bei Sarah so. Oder bei Abraham. Der hat doch die Verheißung erhalten, du wirst einen Sohn haben, aber die Sarah, die war sowieso unfruchtbar. Also schon von immer. Und inzwischen war sie alt und er war auch alt. Also da ist nichts mehr zu wollen. Aber der Abraham hat geglaubt, dass Gott aus dem Erstorbenen Leben schaffen kann. Und das ist das, was wir jetzt in Römer 4 lesen, dass das, was mit Abraham gewesen ist, das hat Einfluss für uns. Denn es ist ihm, dem Abraham, zugerechnet worden, der Glaube, aber eben nicht nur ihm, sondern auch um unsertwillen ist das geschrieben worden, denen es zugerechnet werden soll, die wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus von den Toten auferweckt hat. Unser Glaube ist der Glaube, derselbe wie bei Abraham. Er hatte geglaubt, dass Gott aus dem Tode Leben schaffen kann. Unser Glaube ist, wenn wir glauben, dass Gott seinen Sohn von den Toten auferweckt hat. Jetzt merken wir, dass das in der Weihnachtsgeschichte nochmal ein Stück weit aufgegriffen wird. Die Elisabeth, die eigentlich ja auch kein Kind haben könnte, hat jetzt eines. Also dieselbe Geschichte wird nochmals genommen, damit wir es wirklich gut verstehen können. Es ist der Glaube, dass Gott so mächtig ist, dass er aus dem Tode Leben schaffen kann. Genial. 37, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das ist ja eben gerade das Spezielle, das wir haben. Gott kann. Gott kann. Und nach Vers 38, Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast, und der Engel schied von ihr. Das war eine demütige Frau. Und sie hat gesagt, wenn das so von dir, von diesem Engel so programmiert ist, dann bin ich bereit, diesen Weg. So ist Maria schwanger geworden. Und jetzt am 25. feiern wir dann die eigentliche Weihnacht. Komm, lasst uns dem Herrn Danke sagen. Für das, was er getan hat und vor allem für das, was er schon lange vorausgesagt hat. Und genau so ist es gekommen. Jesus, das ist so faszinierend. Wenn wir deine Geschichte lesen, solche Geschichten, die wir vielleicht schon von Kindesbeinen an kennen, und wir merken, das greift alles auf das zurück, was du eh schon lange geplant und vorausgesagt hast. Danke, dass wir einer solchen Geschichte glauben dürfen. Auch wenn das für Juden unvorstellbar gewesen ist, danke dürfen wir uns solche Gedanken aneignen und sagen, jawohl, das glaube ich. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass Maria vom Heiligen Geist und nicht von Josef schwanger wurde. Ich glaube, dass du der König bist, der ein Reich jetzt aufgerichtet hast, das ewig bleibt, ich ein Teil davon sein kann und das in Ewigkeit Auswirkungen hat. Danke, dass das so genial ist, dass es Auswirkungen bis uns auf heute hat, wenn wir ein Teil von dieser Geschichte sein dürfen. So beugen wir die Knie vor dir und sagen dir einfach Danke. Danke für diese Geschichte. Danke für das, was du da alles hineingelegt hast. Danke dürfen wir wissen, dass wir in einem Reich sind, das nie ein Ende haben wird, sondern dass du in Ewigkeit siegreich auf dem Thron bist, selbst dort, wo wir im Moment das noch nicht sehen, wo wir im Moment vielleicht am Verzweifeln sind, aber dein Reich kann man dir nicht aus den Händen reißen, denn du bist der ewige König. Danke dürfen wir daran glauben und daran festhalten.